Zu Beginn ein Hörbeispiel als Unterstützung dieser Podcast-Folge.
Formt euch nicht mehr nach diesem System der Dinge. Hiob bezeichnete göttliche Weisheit als sehr wertvoll. Er sagt in Hiob 28, Vers 17, Gold und Glas können nicht mit ihr verglichen werden. Glas gab es schon vor Jahrhunderten, sogar schon zu Hiobs Zeiten. Doch was die Glasherstellung revolutionierte, war die Erfindung des Glasblasens. Ein Glasbläser bläst Luft in ein hohles Rohr, die sogenannte Glasmacherpfeife, und kann so geschmolzenes Glas nach Belieben formen. Satans System ist, wie ein Glasmacher, unglaublich geschickt darin, das Denken der Menschen zu formen. Aber was ist das Ergebnis? Zerbrechliche und unbrauchbare Gefäße. In Römer 9, Vers 22 werden sie beschrieben als Gefäße des Zorns, die zur Vernichtung passend gemacht sind. Schlag doch jetzt Römer 12, Vers 2 mit mir auf. Durch was wird das Denken der Menschen in der Welt geformt? Und formt euch nicht mehr nach diesem System der Dinge, sondern werdet durch die Neugestaltung eures Sinnes umgewandelt, damit ihr durch Prüfung feststellen könnt, was der gute und annehmbare und vollkommene Wille Gottes ist. Um dem Einfluss dieses Systems entgegenzuwirken, müssen wir also unseren Sinn neu gestalten. Denn darauf hat es dieses System abgesehen. Es möchte unser Denken formen. Und welche Luft bläst Satan durch das Rohr? Epheser 2, Vers 2 und 3 erklärt das sehr deutlich. In diesem Vers geht es um das Dieses System der Dinge hat also eindeutig einen Herrscher, den Herrscher der Gewalt der Luft, also Satan. Und dieser Vers zeigt, dass die Luft der Geist der Welt ist. Wozu führt das Denken der Welt? Zu welchem Verhalten? Vers 3. Ja, unter ihnen führten wir alle einst unseren Wandel gemäß den Begierden unseres Fleisches, indem wir die Dinge taten, die das Fleisch und die Gedanken tun wollten. Und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die übrigen. Die, die so leben, werden also Gefäße des Zorns, die zur Vernichtung passend gemacht sind. Glasbläser arbeiten oft in Teams, in sogenannten Werkstätten.
Das war gerade ein Ausschnitt aus einem Vortrag und so oder so ähnlich hat sich das dann in der Versammlung angehört. Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfkino Aussteiger berichten. Mein Name ist Dina Hellwig, ich bin Schauspielerin und Sprecherin und ich möchte heute über das Thema Versammlung sprechen. In den Shownotes siehst du auch, aus welchem Vortrag ich dieses Exempel gerade entnommen habe. Und vorab möchte ich auch wieder in dieser Folge ganz klar zum Ausdruck bringen, dass alles, was ich erzähle, meine eigene Meinung ist. So habe ich es als Kind wahrgenommen und gilt nicht im Allgemeinen. Die Versammlung über das, was ich heute hier sprechen möchte, ist ein wirklich großer Bestandteil eines Zeugen Jehovas, weil es dreimal in der Woche, als ich Kind war, abgehalten worden ist. Ich mache wie immer natürlich gerne eine kleine Einführung für diejenigen, die sich ja nicht so wirklich mit Zeugen Jehovas auskennen, aber ich glaube auch alle anderen wird das sehr interessieren, was beinhaltet eigentlich dieser Begriff Versammlung, und danach geht es dann auch gleich weiter mit meinen Erlebnissen zu diesen Versammlungen. Diese Folge wird für mich eine sehr besondere Folge werden, so viel steht fest. Denn die Versammlung hat in meinem Leben als Zeugin Jehovas damals einen sehr großen Teil eingenommen. Ich bin ja dreimal die Woche, oder wir als Familie sind dreimal die Woche dorthin gegangen. Aber zum anderen auch, weil ich aus der Zeit noch etwas in meinem Besitz habe. Etwas ist noch übrig geblieben. Ich habe nämlich eigentlich damals alles so gut wie ich konnte entsorgt, meine eigene Bibel, Zeitschriften, Literatur, alles, was ich von der Zeit als Zeugin Jehovas noch hatte, habe ich alles weggeschmissen, aber ein einziges Buch habe ich behalten und aus dem werde ich nachher ein wenig vorlesen. Doch zunächst erstmal zu dem Begriff Versammlung, den ich zwar in meiner kurz vorab Folge bereits erklärt habe, aber für alle die sich darunter nichts vorstellen können und auch ein wenig noch mal zu dem Ablauf und dann komme ich auf das Buch zu sprechen. Also die Versammlung ist der Ort, wo Zeugen Jehovas sich, wie es auch ja der Begriff vermittelt, versammeln. Der Ort, wo Zeugen Jehovas sich dafür treffen, den nennen sie Königreichssaal. Das ist ein Gebäude, von außen ganz schlicht und auch von innen ganz schlicht gehalten, nicht gerade auffällig, sieht mehr aus wie ein, ja, wie ein Mehrfamilienhaus mit großer Schrift, meistens außen dran, Königreichssaal der Zeugen Jehovas und auch von innen sehr schlicht gehalten. Also man stellt sich das so vor, man kommt rein, meistens hat man wie so einen kleinen Empfangsbereich, wo dann Garderobe und Toiletten waren. Und dann gibt es einen großen Raum mit einer Bühne, die jetzt nicht sehr erhoben ist, sondern vielleicht 2 Fuß hoch. Auf dieser Bühne gibt es ein Rednerpult und dann meistens noch rechts oder links davon einen Tisch mit 2 Stühlen, alles mit Mikrofonen bestückt und hinten an der Wand vielleicht ein bisschen dekorative Blumen und ein Schild mit irgendeinem Bibeltext, der vielleicht in diesem Jahr als besonderen Bibeltext hervorgehoben werden sollte. Unten im Publikum sind einfach ganz schlicht Stuhlreihen aufgebaut und dann gibt es hinten oder an den Seiten irgendwo vielleicht nochmal wie so einen kleinen, ja, eine Theke, wo man Literatur bekommen kann oder Literatur herausgegeben wird. Das ist alles. Also so sieht eigentlich ein Raum, ein Königreichssaal bei den Zeugen Jehovas aus. Es ist nicht pompös, es ist ganz schlicht, ganz neutral und einfach gehalten. Also mit einer Kirche ist das nur eigentlich von der Begrifflichkeit her zu vergleichen, also mit dem Ort Kirche. Pompös ist bei den Zeugen Jehovas gar nichts. Es gibt hinten dann auch meistens noch so einen kleinen, Spendenkasten und ein Kasten, wo die Berichtszettel vom Haus-zu-Haus-Dienst eingeworfen werden sollten. Das war in meiner Kindheit so. Also ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile geändert worden ist. Und an diesem Ort haben sich dann Zeugen Jehovas 3-mal wöchentlich versammelt, um den Stoff, den die leitende Körperschaft aus Amerika ausgesandt hat, zu besprechen, zu studieren, durchzugehen, sich darauf vorzubereiten, wie man im Haus-zu-Haus-Dienst viel produktiver vorgehen kann. Und natürlich, um das Zusammenkommen untereinander immer aufrecht zu halten und zu fördern. Denn bei den Zeugen Jehovas ist es so, dass sie sich gerne unter sich aufhalten und, wie es wahrscheinlich auch viele wissen, sich von weltlichen, also anders gläubigen, anders denkenden Menschen distanzieren und sich nur in ihrer eigenen Gemeinschaft aufhalten. Vielleicht habt ihr bemerkt, dass ich gewisse Begriffe verwende, die ihr noch nie gehört habt und mit denen ich persönlich eine ganz bestimmte Verbindung habe, emotionale, aber sowie auch eine begriffliche. Das liegt daran, dass Zeugen Jehovas ihre eigene Sprache, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie haben einen eigenen Wortschatz und dadurch alleine auch distanzieren oder grenzen sie sich von anderen Menschen ab. Ich hatte ja in meiner ersten Folge, in der Vorab-Folge, ein paar Begrifflichkeiten erklärt, wie Älteste, Pionierdienst und so weiter und so fort. Also es gibt schon durchaus einen größeren Wortschatz an Begriffen, die bei den Zeugen Jehovas für etwas ganz Bestimmtes stehen. Ich versuche natürlich so bestmöglich, jeden Begriff, wo ich denke, der ist im Außen nicht so bekannt, dann auch zu erklären. Und falls ich mal irgendeinen Begriff nicht erklärt haben sollte, schreibt mir bitte gerne eine E-Mail unter info@kopfkinoaussteigerberichten.de und ich gehe sehr gerne auf eure Fragen ein, wie schon bei einer Folge zuvor bei der Q&A. Aber ich möchte, und ich denke, diese Folge wird etwas länger werden als die anderen zuvor, auf ein paar Punkte eingehen, die mit der Versammlung zu tun haben. Das umfasst die Zeitspanne, die Vorbereitung auf die Zusammenkünfte, das Programm und immer natürlich in Betracht dessen, wie ich mich als Kind darin gefühlt habe und wie es mir ergangen ist. Vielleicht sollte ich vorher noch erwähnen, dass Publikationen, die die leitende Körperschaft rausgebracht hat, und das waren eine Menge, die wurden in den einzelnen Versammlungen oder besser gesagt an den Versammlungsabenden, also eigentlich immer weltweit, zur gleichen Zeit besprochen. Dienstagabend gab es so ein Buch, was irgendwann mal rausgebracht worden ist, vielleicht wie die Schöpfung zustande gekommen ist. Also das wurde zum Beispiel dienstagsabends betrachtet. Das war ein ganzes Buch voll Kapiteln natürlich und diese Kapitel waren unterteilt in Unterabschnitte und zu jedem Abschnitt gab es unten in der Fußnote dann eine Frage. Und das Ganze ist dann so gehandhabt worden, jemand hat diesen Abschnitt gelesen, dann gab es unten die Frage, die gestellt worden ist, wo du die Antwort im Abschnitt gefunden hast, dann konnte man vielleicht noch ein, zwei Gedanken, die dazu gepasst haben, dann noch veräußern und dann ging es zum nächsten Abschnitt. Also es war nie eine Diskussion, die da zustande gekommen ist, dass jemand gesagt hat, ja, aber ich sehe das anders oder so, sondern nein, dass der Stoff, der herausgegeben worden ist, wurde so, ich würde heute sagen, vorgekaut und ist so stupide gewesen, dass niemand in der Hinsicht in meinen Augen zum Nachdenken und zum kritischen Diskutieren angeregt worden ist. Das war vielleicht Teil dann, wenn man ein kostenloses Bibelstudium hatte, dass man dann, wenn man noch kein Zeuge Jehovas war oder noch kein Verkündiger, dass man da mit den Verkündigern oder mit den Brüdern und Schwestern, mit denen man ja die Bibel studiert hat, bevor man sich hat taufen lassen, da war vielleicht die Plattform für Diskussion vorhanden, aber dann danach, also ich habe es einfach nicht erlebt oder ich kann mich nicht daran erinnern, dass in den Versammlungen irgendwie diskutiert worden ist, sondern dass es ein Runterrattern aus den Publikationen, ein Runterrattern vom Stoff war und alles war immer so festgehalten und es war einfach ein Zuhören, Amen, Ja sagen und weiter nichts. Also ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Das Gleiche passierte dann auch im Wachturmstudium. Diese Zeitschrift ist ja eigentlich vielen bekannt. Die war genauso aufgeteilt mit Absatz, Frage, Antwort und so weiter. Das Publikum durfte dann antworten. Das ging dann eine Zeitstunde und vor diesem Wachturmstudium wurde dann ein Vortrag gehalten, so wie man ihn am Anfang dieser Podcast-Folge als Beispiel entnehmen konnte. Genau, das war dann der Sonntag. Und am Donnerstagabend war es relativ spannender, vielleicht kann man das so sagen, weil in diesen 1¾ Stunden wurden verschiedene Programmpunkte behandelt. Verschiedene Punkte aus verschiedenen Publikationen, die von der leitenden Körperschaft herausgegeben worden sind. Und es gab einen Punkt, der ziemlich am Anfang, soweit ich mich erinnern kann, dieser ersten Stunde am Donnerstagabend war, dass die Bibel betrachtet worden ist, im Ganzen nachher komplett einmal von vorne bis hinten und wenn man fertig war, hat man dann wieder von vorne angefangen. Also ein Bruder hatte von der leitenden Körperschaft oder von der Wachturmgesellschaft in Deutschland die Vorgabe bekommen, der Abschnitt ist jetzt für ihn dran diese Woche und der nächste Bruder hatte dann nächste Woche den folgenden Abschnitt, darauf folgenden Abschnitt und so weiter und so fort, sodass man dann einmal komplett die ganze Bibel durch hatte. Und dieser Bruder hat dann das Ganze vorgelesen erst und dann nochmal ein paar Kommentare oder irgendwelche Gedanken dazu mit anderen Bibeltexten bestätigt. Ich kann mich leider zu wenig daran erinnern, wie es im Einzelnen aufgebaut ist, weil es einfach so weit zurückliegt. Und ich einfach das nur in meiner Kindheit mit aufgefasst habe und mit meinen jetzigen Augen wahrscheinlich ganz anders betrachten würde, genauso wie dieses oder genauso wie die Versammlung am Dienstagabend. Das ist ein sehr stupides Wiedergeben von dem Stoff war, nur mit anderen Worten vielleicht. Ich habe als Kind dann auch nur Dinge mitgeschrieben, auf die möchte ich gerne später nochmal eingehen, die ich ja sehr höchst interessant finde, aus diesem kleinen Büchlein, was ich erwähnt hatte. Also ich kann sehr wenig zu dem Darbieten der einzelnen Programmpunkte und wie sich die Brüder vorbereitet haben, sagen. Das ist einfach zu weit in meiner Vergangenheit. Also es gab diesen Programmpunkt zum Beispiel und es gab einen weiteren Programmpunkt, den ich als Kind sehr spannend fand. Der hieß die Theokratische Predigtdienstschule. Das war so ein bisschen ähnlich wie einem Rollenspiel. Dort wurde man geschult, wie man an der Tür ein Heimbibelstudium anbieten kann oder wie man mit den Menschen an der Tür in Kontakt treten sollte oder kann. Wie lange das ging? Ich glaube, das ging so 20 Minuten. Am Anfang war es ein Bruder, der so einen kleinen Vortrag gehalten hat. Und danach durften jeweils zwei Pärchen von Frauen dargeboten wurde. Das war das Einzige, was Frauen in der Versammlung machen konnten. Also entweder natürlich Kommentare geben, wenn eine Frage gestellt worden ist, oder halt dieses Rollenspiel. Was anderes durften sie nicht. Sie durften wieder beten und die Versammlung einleiten oder auch irgendwelche anderen Vorträge halten. Das ist Frauen dort nicht erlaubt. Und dieses kleine Rollenspiel, das fand ich als Kind schon sehr spannend. Wahrscheinlich wegen meinem Hang zur Schauspielerei. Das ist dann so abgelaufen, dass eine Schwester von dem leitenden Ältesten, der diesen Programmpunkt geleitet hat, das Thema wurde trotzdem immer noch von der leitenden Körperschaft in oder aus Amerika vorgegeben. Der hat kleine Zettelchen verteilt an eine jeweilige Schwester, die ausgesucht worden ist. Dort stand ein Bibelvers drauf, dort stand ein Titel drauf. Und dazu konnte die Schwester wie so einen 5-minütigen Dialog vorbereiten, wie ein kleines Rollenspiel, mit einer anderen Schwester zusammen. Und dann auf der Bühne wurde das vorgetragen. Es wurde dann nachher vom Ältesten ein Kommentar dazu gegeben, was sie gut gemacht hat, woran sie arbeiten konnte. Und dann gab es einen kleinen Zettel, wo immer, glaube ich, das Datum drauf stand, wann man dieses Rollenspiel, ich bezeichne es jetzt mal als Rollenspiel, wann man es vorgetragen hat und man welche Benotung nicht, aber welchen Kommentar der jeweilige Älteste dazu gegeben hat. Also A für arbeite daran, V für verbessert, weil wenn man es nicht so gut gemacht hat, dann hat man die Möglichkeit beim nächsten Mal gehabt, diesen Punkt zu verbessern. Und dann G, glaube ich, für gut. Wobei, ja, ich als Kind immer natürlich Bammel hatte dabei, dass ich ein A bekomme, also eine schlechte Bewertung. Ich habe auch es einfach geliebt, diesen Programmpunkt vorzutragen. Ich wollte das immer so, wie als ob es gerade in diesem Moment passiert. Und ich habe es immer auswendig gelernt. Ich glaube, das ist einfach so wegen meiner Liebe zur Schauspielerei. Ich konnte es aber nicht vorbereiten. Das hat mich immer meine Mutter machen lassen. Das ist also Drehbücher schreiben ist auch heute nicht so meine Stärke. Ich denke, es ist nicht meine Stärke. Vielleicht jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter bin ich da schon viel besser drin. Ich habe auch kleine Kurzfilme schon geschrieben und sitze gerade an meinem Drehbuch. Aber in meiner Kindheit war es ein Teil, den ich nicht absolvieren wollte. Und habe das dann an meine Mutter abgegeben. Aber das Vortragen, das habe ich echt geliebt. Genau, und das ist diese theokratische Predigtdienstschule gewesen, die sich im Donnerstagabend befunden hat in diesem ganzen Programm drin. Also das waren dann so zwei Pärchen an Schwestern, die dann dieses Rollenspiel vorbereiten durften oder auch abhalten durften. Vielleicht noch die Anmerkung im Hinterkopf, dass das dann auch nochmal eine Vorbereitung war, eine extra Vorbereitung, die viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem Punkt, den ich am Anfang benannt habe, den ich besprechen wollte, die Vorbereitung. Also man hat sich für Dienstagabend am gleichen Tag oder am Tag zuvor vorbereitet auf diese Zeit, auf diese eine Stunde. An Stoff waren das vielleicht ein halbes Kapitel oder so. Also da hat man sich zu Hause hingesetzt, man hat es gelesen, man hat unterstrichen, oder ich habe das als Kind so gemacht, unterstrichen, die Antwort in dem Absatz. So, das hat einfach mal ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Das Gleiche hat man für Donnerstag gemacht, für jeden Programmpunkt, der so weit vorzubereiten ging. Sprich für diesen Vortrag, wo der Bruder aus der Bibel einen Abschnitt erklärt und vorgetragen hat. Da hat man dann diesen Bibelabschnitt schon mal vorgelesen und so weiter und so fort. Wachturmstudium, das hat man dann auch vorbereitet am Samstag. Und Wenn man das Ganze jetzt nochmal betrachtet mit dem Haus-zu-Haus-Dienst und dieser Versammlung, dann ist das eine komplette Einnehmung des Alltags, des Tags, der Woche, nur mit vollgepackt mit diesem Stoff, der in der Versammlung vorgetragen wird oder im Predigtdienst dargeboten werden soll. Also du hast als Kind, was ich ja schon mal in einer anderen Folge erwähnt habe, neben deiner Zeit, die du in der Schule verbracht hast, an Hausaufgaben, wöchentlich ziemlich viel zu tun gehabt mit Vorbereitung und Predigtdienst. Predigtdienst, das haben wir mal so gesagt als Kind, mit Haus-zu-Haus-Dienst. Und deswegen mein Gedanke, dass es eine ziemliche Überforderung eines Kindes ist, wo Kinder meiner Meinung nach einfach nicht reingehören in solche Umgebungen. Meine Eltern waren auch so lustig drauf, dass sie meinten, im Urlaub auch und wenn wir in Buxtehude irgendwie Urlaub gemacht haben, ja, da gehen wir auch in die Versammlung. Sprich, ein Urlaub war nie ein Urlaub, dass man mal relaxed hat von dieser Sache an sich, sondern dass man auch im Urlaub neben Baden oder Spaß haben oder wandern, dann abends in der Woche in die Versammlung gerannt ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht nur bei meiner Familie so gewesen ist, sondern dass das bei anderen Zeugen Jehovas Familien, die vielleicht sehr, sehr extrem sind und das sehr, alles sehr genau genommen haben, dass das da genauso gehandhabt worden ist. Das heißt natürlich auch, dass du alles, wenn du jetzt in Urlaub fährst, immer auch mitnehmen musst an Publikationen. Also der Wachturm, der besprochen werden könnte, die Bibel, die Bücher, die Kleidung. Vielleicht habe ich diesen Punkt noch gar nicht erwähnt. Also man sieht es ja auch bei den Zeugen Jehovas, die man draußen auf der Straße antrifft oder die an die Tür kommen. Sie sind sehr schlicht gekleidet. Doch, ich hatte diesen Punkt erwähnt. Sehr neutral, sehr bieder fast. Ich als Kind bin immer mit ganz langen Röcken, nie überm Knie, weil das zu sexuell betonend gewesen wäre. Also man hat auch diese ganze Kleidung mal mitgeschleppt. Und die männlichen Personen oder die männlichen Zeugen, die Brüder, die sind immer in Anzug, Krawatte, Schlips, Hemd. Das muss man ja auch alles dann mit in den Urlaub nehmen. Also ein Urlaub war nie ein Urlaub. Ein Urlaub war einfach nur mal ein bisschen mehr Spaß haben, vielleicht in Anführungsstrichen. Und trotzdem war man immer im Programm integriert. Hierbei möchte ich noch erwähnen, dass ich mir letztens einen Podcast angehört habe von einem jungen Mann, der kein Zeuge Jehovas ist. Aber ich glaube, er interessiert sich sehr für Sekten oder Gruppen, die konfliktträchtig sind, die ähnliche Strukturen vorweisen. Und er hat einen Podcast, der heißt Sekta, den findet man auch auf Spotify auf jeden Fall. Und da gibt es eine Folge, die heißt Ein Abend bei den Zeugen Jehovas. Und die ist sehr spannend für die, die vielleicht nochmal so einen Versammlungabend komplett wiedergegeben haben möchten aus Augen eines Nichtzeugen Jehovas. Und ich werde den in den Shownotes verlinken, sodass diejenigen, die echt da nochmal reinhören möchten, sich da gerne diese Folge anhören können. Das ist wirklich, ich fand sie sehr, sehr gut formuliert und sehr interessant. Und ja, sei herzlich eingeladen, dir diese Folge nochmal anzuhören. Ich hatte am Anfang gesagt, dass es Kongresse gab im Jahr und zwar zweimal. Diese kleineren, die dann zwei Tage gingen, die waren dann auch für mich als Kind hier in Berlin stattfindend. Die ging dann auch wie so eine Versammlung von morgens bis abends, von 9.30 Uhr mit Lied und Gebet, dann bis um 1 Uhr, dann gab es eine Pause und dann ab 2 Uhr nochmal bis 17 Uhr, 17.30 Uhr, wo so ein komplett vollgepackter Tag mit Belehrung und Besprechung ohne Kommentare allerdings des Publikums oder der anwesenden Brüdern und Schwestern vollgepackt mit Belehrung war. Und dann gab es nochmal diese großen Kongresse, so haben wir sie genannt, wo sich Massen über 1.000 bis zu 10.000, 16.000 Zeugen Jehovas im zum Beispiel hier in Berlin Olympiastadion oder Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion heißt das so, müsste ich jetzt mal ganz schnell gucken, sich dort versammelt haben, immer im Sommer. Und dann ging dieser Kongress über 3 Tage, wo Kinder von morgens bis abends auch mitgenommen worden sind. Teilweise habe ich in der Hitze gesessen als Kind, in der Sonne, habe, was mir heute bewusst geworden ist, ziemliche Verbrennungen auch. Also na klar wurde ich mit Sonnenmilch eingeschmiert, ja, aber da sitzt du als Kind, es sind 30 Grad in der brütenden Sonne von morgens bis abends und musst dir diese ganzen Programmpunkte anhören, wie ich sie jetzt aufgezählt hatte, wie es in einer Versammlung abgehalten worden ist. Dann gab es vielleicht noch mal ein paar Specials extra, wie dass es eine Taufe jedes Mal gab, auch auf diesen kleineren Kongressen, oder Dramen abgehalten worden sind, also wirkliche Rollenspiele, wo Geschichten aus der Bibel nachgespielt worden sind, Noah und sein die Sintflut, oder wie das Volk Israel nach von A nach B gelaufen ist, oder Petrus irgendwas erzählt oder gelehrt hat. Die haben sich da verkleidet. Das war natürlich für Kinder total toll, aber ich muss sagen, die Art und Weise und das, was dort dargeboten worden sind an Worten, gehört nicht in Kinderohren. Und da möchte ich gleich einen kleinen Abschnitt aus einem Buch vorlesen, wo ihr selber erkennen könnt, dass das furchtbar klingt für Kinderohren oder einfach furchtbar klingen muss für Kinderohren. Jeder Erwachsene kann machen, was er will, aber Kinder jeden Tag, jede Woche so zu, in Anführungsstrichen, belehren, eher indoktrinieren, meine Meinung, ist sehr höchst fragwürdig. Es ist ein Buch, es ist wie eine Kinderbibel bei den Zeugen Jehovas, das heißt mein Buch mit biblischen Geschichten, das kann man online alles abrufen, und da sind Geschichten aus der Bibel rausgenommen und angeblich, wie man es annehmen würde, kindgerecht dargeboten mit Bildern und Text. Und dieses Buch mit biblischen Geschichten habe ich als Kind rauf und runter gelesen, weil es natürlich ein Buch war, was bei meinen Eltern gern gesehen war, dass ich es lese. Lieber das als Pippi Langstrumpf und ihre Villa Kunterbunt oder so. Und dieses Buch gab es dann auch nochmal als Hörspiel von jemand vorgelesen. Und diese Kassetten habe ich rauf und runter gehört, so dass ich es fast auswendig konnte. Es gab noch mehr Geschichten, die aufgesprochen worden sind für Kinder, also Dramen. Und heute, mit meinen heutigen Augen Ohren, würden mir wahrscheinlich die Ohren schlackern, wenn ich es jetzt mir anhören würde. Ich lese euch mal einen kleinen Teil daraus vor. Das ist eine Geschichte aus der Bibel zu einem Mann, der Henoch heißt, und Bibelkundige werden das bestimmt oder diesen Mann bestimmt kennen. Und diese Geschichte ist übertitelt mit Ein mutiger Mann. Mit der Zeit gab es immer mehr Menschen auf der Erde und die meisten waren so böse wie Kain. Hierbei handelt es sich um Kain und Abel. Aber dieser Mensch war anders. Sein Name war Henoch. Henoch war ein mutiger Mann. Obwohl seine Mitmenschen sehr böse waren, hörte er nicht auf, Gott zu dienen. Weißt du, warum die Menschen damals so böse waren? Überlege einmal. Wer war schuld, dass Adam und Eva Gott nicht gehorchten und die Frucht aßen, von der Gott gesagt hatte, sie dürfen sie nicht essen? Ja, es war ein böser Engel. Die Bibel nennt ihn Satan. Er möchte, dass alle Menschen böse werden. Eines Tages forderte Gott Henoch auf, den Menschen etwas zu sagen, was sie nicht gern hörten, nämlich: Gott wird eines Tages alle Bösen vernichten. Hier höre ich mal bei dieser Geschichte auf und gehe auf eine andere Geschichte, die betitelt ist mit Ein guter und ein böser Sohn. Und das ist die Geschichte von Kain und Abel. Am Anfang wird so ein bisschen eingeleitet, wer Kain und wer Abel ist und dass der eine Bauer ist und Schafe hat und Früchte erntet. Und dann fängt es schon relativ früh an mit: Über Kain und seine Gabe freut sich Jehova nicht. Weißt du warum? Abels Gabe ist nicht besser als Kains Gabe, doch Abel ist ein guter Mensch. Er liebt Jehova und seinen Bruder. Kain dagegen ist ein böser Mensch. Er liebt seinen Bruder nicht. Gott sagt daher zu Kain, er solle sich ändern. Kain hört jedoch nicht. Er ist wütend, weil Gott Abel mehr liebt. Deshalb sagt er zu Abel, lass uns aufs Feld hinübergehen, und als sie dort sind, schlägt Kain seinen Bruder tot. Ist das nicht schrecklich? Ich habe jetzt mal zwei Geschichten aus diesem Buch, mein Buch mit biblischen Geschichten, rausgezogen. Das kann man sich online angucken. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes. Also wer selber nochmal über diese Geschichten drüber gucken möchte oder über anderen, kann das gerne tun. Das Buch, so bezeichnet die Organisation es selber im Internet, mit 16 fesselnden Geschichten aus der Bibel, leicht zu verstehen, genau wiedergegeben und alle mit schönen Bildern. Schaut euch die Bilder an, es ist lustig, dies als schöne Bilder zu bezeichnen. Der kann gerne nochmal da drüber gucken. Es fängt ganz nett an, aber durchweg wird ganz viel den Kindern etwas eingetrichtert, indoktriniert, erzählt, dass es nur alles Böse ist und wer Jehova anbetet und den liebt Jehova und den beschützt er dann in Harmagedon. Es ist in meinen Augen nicht kindgerecht und darauf will ich ja mit meinem Podcast hinaus. Und jetzt komme ich zu diesem Buch, von dem ich am Anfang erzählt habe. Ein Buch, was ich noch in meinem Besitz habe. Das ist das Einzigste, was ich nicht weggeschmissen habe aus meiner ganzen Kindheit und Jugend bei den Zeugen Jehovas. Und zwar ist es ein Buch, in das ich Notizen geschrieben habe, während ich in der Versammlung gesessen habe und zugehört habe. Ich habe anfangs natürlich rumgekritzelt, gemalt, aber irgendwann wirst du angehalten, mitzuschreiben, zuzuhören, still zu sitzen. Auch das alleine ist schon für ein Kind. Ja, klar, dass man Kinder vielleicht mal dazu bringen sollte, sich auch mal auf etwas zu konzentrieren, aber dreimal in der Woche, also 5 Zeitstunden, permanent still zu sitzen, nicht zu spielen, nicht laut zu sein. Ich weiß nicht, ob das für ein Kind so eine gute Umgebung ist. Und ich lese euch mal 1, 2, 3 Sachen aus diesem Buch vor, was durchweg eigentlich solche Notizen beinhaltet. Also das sind Dinge, die ich als Kind, und in dem Fall war ich, das ist vom 24.01.1993, da war ich gerade 13 Jahre alt geworden, da gab es einen Vortrag mit dem Thema »In einer sündigen Welt ein reines Gewissen bewahren«. Und ich habe da so Notizen reingeschrieben, natürlich immer en masse Bibeltexte und dann das, was ich aufgefasst habe, was ich mir wahrscheinlich auch, wenn man es ja mitschreibt, schnell merken konnte, sodass ich es niederschreiben konnte, weil es in meinem Kopf drinne geblieben ist für diese Zeitspanne des Niederschreibens. Sätze wie: Der größte Teil der Menschen, die uns umgeben, sind nicht mit der Bibel belehrt und in der Bibel steht, dass schlechte Menschen den Tod verdienen. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 13 und 13. Wir leben in einer Welt, mit der man schwer fertig wird. Auch der Gruppenzwang in der Schule kann ein Kind veranlassen, etwas Schlechtes zu tun, was man gar nicht will. Auch die Disco-Musik, nur schlechte Musik. Diese Musik hypnotisiert einen förmlich. Ein andern Mal habe ich runtergeschrieben, da war ich ein bisschen jünger. Wir müssen, wenn wir in diese neue Welt kommen wollen, und dabei handelt es sich um das Paradies, das nach Harmagedon durch Gott herbeigeführt wird. Wir müssen, wenn wir in diese neue Welt kommen wollen, Jehova und Jesus gehorchen. Nur friedliche Menschen können auf der neuen Welt leben. Psalm 15, Vers 1 bis 5. Erwachet und blablabla, Wachtum von blablabla. In Gottes neuer Welt ist kein Platz für gottlose Menschen. Matthäus 27, Vers 45. Krieg wird der Vergangenheit angehören. Hungersnöte wird es nicht mehr geben. Dann habe ich an einem anderen Tag mal geschrieben: Wir sollten aufhören, ein Sklave des Willens zu sein, sondern durch die Wassertaufe sollten wir ein Sklave Jehovas werden. Wir sollten Liebe zum Nächsten bekunden. Na, das ist ja eigentlich auch ganz nett. Ich blätter hier gerade mal ein bisschen weiter und ich habe en masse auch Bibeltexte aufgeschrieben in einem anderen Vortrag 1992. Der Vortrag heißt: Machst du Jehova wirklich zu deiner Feste? Dann habe ich so Bibeltexte runtergeschrieben. 2. Samuel 22, Vers 2 und 3. Mein Gott ist mein Fels. 1. Thessalonicher 5, Vers 3 und 4. Wann immer sie sagen Friede und Sicherheit, dann wird plötzliche Vernichtung über sie kommen. Offenbarung 6, Vers 15 und bis 17, dass sich die Menschen in Harmagedon verbergen wollen. Und das geht eigentlich nur so runter. Man muss sich immer vor Augen führen, den Namen Jehovas in schwierigen Zeiten, in schwierigen Situationen zu gebrauchen. Und dann kommen wieder Bibelverse, dann kommt mal ein Satz, in Verbindung mit sittlichen Situationen müssen wir reinbleiben. Und dann kommen wieder Bibelverse und dann kommt wieder mal ein Satz, würden wir für unsere Brüder durchs Feuer gehen. Also irgendwie finde ich es sehr interessant und sehr skurril, was ich da so als Kind niedergeschrieben habe. Und das ganze Buch ist voll damit. Und das ist ein Buch, was ich aufgehoben habe. Und ich weiß, ich habe Bücher geschrieben. Es wäre schön, wenn man seine Wohnungstür nicht drei oder viermal abschließen muss, wenn man abends aus dem Haus geht. Die Bibel sollte in der Lage sein, uns eine gute Botschaft zu bringen. Wahrscheinlich heißt es Jeremia 10, Vers 23 steht, nicht bei dem Manne, der da wandelt, auch nur seinen Schritt zu richten, denn wenn Menschen schon nicht sich selbst lenken können, können sie niemanden lenken. Das Wort Gottes ist ein Schutz, wie zum Beispiel eine Leitplanke auf einer Autobahn oder ein Regenschirm, wo man sich im Regen unterstellt. Das ist auch interessant, dass ich das hier gerade vorlese. Ich habe das nicht rausgefiltert, sondern einfach aufgeschlagen und vorgelesen. Es wurde ganz oft, da erinnere ich mich dran, in diesen Vorträgen mit Beispielen oder mit Vergleichen gearbeitet, um das, was man den Brüdern und Schwestern, den Verkündigern mit in dem Moment erzählen wollte, zu verdeutlichen und auch so nah zu bringen, dass es die Wahrheit ist. Also mit einem Vergleich kann man ja Dinge untermalen und verstärken. Und das war schlichtweg durch die Bank permanent. Also ich hatte im Nachhinein wirklich das Gefühl, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Vergleiche gehört wie immer in diesen Vorträgen bei den Zeugen Jehovas. Wie es jetzt hier in diesem Fall, also der Schutz Gottes ist wie eine Leitplanke. Also es wurde immer irgendwas erklärt, aber positiviert, noch mehr verstärkt. Furchtbar. Also wenn ich das lese, da kommen mir ganz komische Gefühle hoch. Aber ich glaube, ihr hört selber und seht selber, was da so abgegangen ist in den Versammlungen. Und einfach nochmal zurück zu meinem Grundgedanken. Wenn das Kinder dreimal die Woche jedes Jahr hören und immer wieder vorgekaut bekommen und sogar aufschreiben, niederschreiben, was macht das mit einem Kind? Natürlich auch, ja klar, was macht das mit einem Erwachsenen? Aber Erwachsene sollten ja so fähig und weitdenkend sein, um sich im Falle des Falles auch zu distanzieren oder zu schützen. Ein Kind hat da keine Chance. Und mit diesem Gedanken möchte ich diese Folge abschließen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, ihr wisst, am Ende dieser Folge kriegt ihr nochmal die E-Mail-Adresse, unter der ihr mir schreiben könnt. Bitte gerne, schreibt mir Gedanken, Fragen, Anregungen, Wünsche. Wenn ihr auch ehemalige irgendeiner Gruppe oder Sekte seid, schreibt mir gerne. Ich möchte euch gerne mit in diesen Podcast nehmen und mich darüber austauschen mit euch zusammen. Und ich sage vielen Dank, werde in meiner nächsten Folge, ein bisschen Werbung noch für die nächste Folge, mein erstes Interview veröffentlichen mit einer ganz tollen Frau, die bei den Lichtoasen war. Eine ganz kleine Sekte aus der Schweiz. Und sie hat Psychologie studiert. Und mehr möchte ich nicht verraten. Es ist ein ganz tolles Interview, seid gespannt. Es ist sehr informativ für jegliche Person, die einmal in einer Sekte war oder auch noch damit gar keine Erfahrung hat und nur von außen Betrachter ist. Die Folge kommt als nächstes raus und somit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eine Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch. Oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung. Und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast-Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter info@kopfkinoaussteigerberichten.de.